wegen des Segens soll fallen, Trompet des ewigen Mond, Zeiten der ewigen Erquickung, tot die Verheißung uns kommt. Regen des Segens, Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, dann wird Jesus geehrt, und auf den Hügeln und Ebenen Kunde von Regen man hört. Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, Regen des Segens sind dein, gib uns die Zeit der Erquickung, löse dein Wort uns jetzt ein. Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Regen des Segens soll fallen, öffne den Strömen die Tür. Jetzt, wo wir vor dir uns beugen, jetzt, wenn wir rufen zu dir. Regen des Segens, Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott.
Dankeschön. Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn. Einfach wunderbar, dass wir so zusammenkommen können, um sein Wort zu hören und in Übereinstimmung mit seinem Wort und Willen bringen zu lassen, das Heil anzunehmen, die Gnade persönlich zu erleben. Und ich bitte wirklich alle, dass sie sich wohlfühlen. Ursprünglich hatten wir vor, diese Liederzettel auszugeben. Damit war ein Gedanke verbunden. Wir haben hier Golgatha und wir haben auch das leere Grab hier abgebildet in diesem Liederheft und hatten es ja auch in Hamburg und in Berlin. Heute haben wir es nicht hier. Hier ist der Hügel Golgatha. Dort stand das Kreuz. Dort starb unser Herr. Seine Hände und Füße durchbohrt aus Liebe zu uns, um uns zu erlösen, um uns die Rettung, das Heil und das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Und dann die Gruft, er wurde ja wie Tote in eine Gruft gelegt. Und ein Stein wurde vor diese Gruft gewälzt. Und die Frauen kamen in aller Frühe und sprachen zueinander, wer wird uns den Stein wegwälzen? Und als sie ankamen, war der Stein schon weggewälzt. Ein Engel saß darauf und sprach, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Unser Herr ist gestorben, ist hinuntergefahren zur Hölle, hat die Hölle besiegt und die Gefangenen frei gekauft und mit hinaufgenommen, wie im Psalm berichtet und auch im Epheserbrief, dem 4. Kapitel, hinuntergefahren zur Hölle, hat er Gefangene heraufgeführt. Dann haben wir mit Absicht auch mal ein Foto von einer Versammlung aus Afrika gegeben, wo über 8000 Menschen versammelt waren, um Gottes Wort zu hören. Es ist einfach so, dass besonders in Asien und Afrika viele Menschen kommen, um Gottes Wort zu hören. Wir haben auch ein schönes Foto von der letzten Versammlung aus Rumänien hier reingefügt, wo auch 1500 Menschen versammelt waren, um Gottes Wort zu hören. Und dann noch ein Taufbild aus Krefeld. Es war eigentlich der Gedanke damit verbunden, dass wir nicht nur Lieder singen, sondern auch zeigen, dass Gott noch Gnade walten lässt, dass Menschen noch zusammenströmen, um das Wort zu hören. Wir sind uns dessen bewusst, dass es wirklich die letzte Zeit ist, in der wir leben. Und ich möchte es gleich zu Anfang erwähnen. Wir sind Gott auch dankbar für das erste Buch, das herausgekommen ist. 5 unserer Broschüren sind zusammengefasst worden und sind jetzt im gesamten Buchhandel erhältlich, das heißt als Buch. Und die erste Frucht ist schon gewesen. Die Dame, die in diesem Verlag die einzelnen Broschüren gelesen hat, die sagte einfach, das kann nicht sein, dass das alles in der Bibel steht. Ich muss erst mal zur Stadt fahren und mir eine Bibel kaufen, um zu sehen, ob das wirklich alles in der Bibel steht, was ich hier lese. Also die erste Frucht ist schon da. Ich sehe meinen geliebten Bruder Kopfer, Gott segne dich, Gott segne euch. Ich sehe Bruder Pesal, Schwester Pesal, Gott segne euch. Gott segne alle dienenden Brüder, alle, die beteiligt sind an der Verkündigung des Evangeliums, am Weitertragen der göttlichen Botschaft, die wir empfangen haben. Gott segne unsere Geschwister aus der Schweiz, einige sind hier. Gott segne euch. Ja, fühlt euch zu Hause. Wir werden einige Bibelstellen betrachten. Ich habe so den Wunsch in meinem Herzen, dass dies eine Weihestunde wird, dass wir unser Leben dem Herrn neu weihen, auch im Gedanken daran, dass er ja für uns gestorben ist. Wir müssen uns einmal in die Lage versetzen und das ganz bewusst. Der Mensch war von Gott getrennt. Von Gott getrennt, dem Tode preisgegeben, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Was hat unseren Herrn bewegt, dass er aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit kam, dass er wurde, wie alle Menschen sind, in einem Leibe von Fleisch und Blut, um hier auf dieser Erde sein Blut für uns zu geben. Und warum? Weil geschrieben steht, das Leben des Leibes ist im Blute. Deshalb musste das Blut als Opfer am Versöhnungstag im Besonderen, im Allerheiligsten dargebracht werden. 3. Mose 17, Vers 11. Das Leben des Leibes ist im Blute. Deshalb ist das Blut für den Altar bestimmt. Und dann sehen wir das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha, sein Blut für uns zu geben. Und das göttliche Leben, das in dem Blute war, kommt auf die bluterkaufte Schar. Es sind drei Dinge, die wir einfach beherzigen müssen. Die Kreuzigung, die Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes gehören zu der vollbrachten Erlösung und zu den Segnungen, die Gott uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt hat. Die Kreuzigung, wir können all die Schriftstellen nachlesen, 2. Korinther, 5. Kapitel, von Vers 17, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und uns, die wir diese Botschaft, dass Gott in Christo war und die Menschheit mit sich versöhnte, für uns ist es ein Vorrecht, diese göttliche Heilsbotschaft der Menschheit zu bringen. Ich habe es bereits entweder in Hamburg oder Berlin oder Prag gesagt. Es betrübt mich, je länger, je mehr, dass so viele Menschen verloren gehen. Ich kann es fast nicht ertragen, dass Menschen trotz der Erlösung, trotz der Gnade, trotzdem, dass der Herr, der Sohn Gottes, sein Leben für uns gegeben hat, dass sie daran vorbeigehen, auf den breiten Wege ins Verderben. Es ist fast nicht zu ertragen, sich vorzustellen, dass die Menschen auf der anderen Seite wach werden. Ja, warum nicht hier? Hier muss Erweckung sein. Der reiche Mann hat seine Augen zu spät geöffnet. Der hat sie im Jenseits geöffnet. Da nützt es keine Menschen mehr, im Jenseits die Augen öffnen und vielleicht sagen, Vater Abraham, sende zu meinen Brüdern, dass sie nicht an den Ort kommen, an dem ich bin. Das nützt keine Menschen. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Ich wäre eigentlich dankbar, wenn die Hölle leer und der Himmel überfüllt wäre. Das wäre mir recht. Das wäre mir wirklich recht. Wie viele zur Hölle gehen, jeder tut mir leid. Ich möchte, und das darf ich vielleicht heute auch wiederholen, ich habe es einige Male erwähnt. Die meisten wissen ja, dass ich seit über 50 Jahren das herrliche Evangelium verkündige. Seit 1953 bin ich mit der Verkündigung des Evangeliums nicht nur vertraut, sondern habe schon damals in mehreren Städten unseres Landes gepredigt. Und dann kam ja 1955, als Bruder Brenhem in Karlsruhe war, ich habe die ganze Woche, von einem Wochenende bis zum anderen, die Versammlungen miterlebt. Ich habe die Tage der Bibel mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe die Zeiten der Apostel persönlich miterlebt. Und Bruder Brenhem hat wohl als einziger das Wort aus Johannes 14, Vers 12 für sich in Anspruch nehmen können, wo unser Herr gesagt hat, die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun und noch größere als die, die ich getan habe. Viele Brüder berufen sich auf Hebräer 13, Vers 8, und das ist auch gut so, tue ich ja auch. Aber es gab einen Mann in unserer Zeit mit einer direkten göttlichen Berufung, wie sie Moses, wie sie Abraham, wie sie Elia, wie sie Paulus, wie sie Johannes der Täufer hatte. Und dieser Mann ist beauftragt worden, schon 1933 am 11. Juni ist ihm gesagt worden, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird dir die Botschaft anvertraut, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. 41 Mal hat Bruder Brenhem das in seiner Verkündigung, in seinen Predigten getan. Um es kurz zu machen, nach seinem Heimgang bin ich dann nach Europa zurückgekehrt mit dem göttlichen Auftrag, diese Botschaft mit allen Verheißungen, die Gott uns in seinem Worte gegeben hat, in alle Welt zu tragen, diese Generation mit dem vertraut zu machen, was Gott in seinem Heilsplan, in seinem Heilsratschluss beschlossen hat von Ewigkeit her. Jetzt schaue ich auch da auf über 40 Jahre zurück in über 130 Ländern, die herrliche Botschaft verkündigt. Und wenn wir dem Zeugnis unserer Brüder glauben dürfen, dann sind allein in Zentralafrika über 3 Millionen Menschen gläubig geworden, biblisch gläubig geworden in den vergangenen Jahren. Dort hat uns Gott den Zugang zum Fernsehen, zu den Fußballstadien gegeben. Wir haben die Menschen rufen und große Versammlungen abhalten können. Gott hat es ja gesehen, dass Afrika in besonderer Weise gnädig heimgesucht werden würde. Und wir sind einfach dankbar dafür. Auf der anderen Seite können wir Gott danken, dass heute eine beträchtliche Anzahl hier ist, um Gottes Wort zu hören. Sind wir ehrlich? Sagen wir es, wie es ist. Wir haben gegenwärtig 347 verschiedene christliche Kirchen und Freikirchen. 2000 Vertreter waren ja gerade in Porto Alegre, Brasilien, haben dort ihre Tagung abgehalten und die Verhandlungen mit den Pfingstgemeinden geführt. Aber wir haben nur eine Bibel, nur einen Gott, nur ein Heil, nur ein ewiges Leben. Aber die eine Bibel wird so verschieden gedeutet und alle gehen in ihre eigene Glaubensrichtung. Und deshalb hat Gott Bruder Brenhim beauftragt, die ursprüngliche Verkündigung, die ursprüngliche Lehre, das prophetische Wort, das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift auf den Leuchter zu stellen und dieser Generation zuzurufen, was unser Herr im Johannesevangelium im 7. Kapitel Vers 37 und 38 gesagt hat: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, was will ich mit einem Glauben, der nicht in der Schrift verankert ist? Was ist das für ein Glaube? Wann glaubte Abraham? Römer 4. Als Gott, der Herr, dem Abraham die Verheißung gab, er glaubte, was Gott gesagt hat. Und in dem Moment wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte doch nicht irgendetwas. Er glaubte das, was Gott ihm verheißen hatte. Und das ist wahre Glaube. Der wahre Glaube ist immer in den Verheißungen Gottes verankert. Wenn wir keine Verheißung haben, dann haben wir Einbildung, aber keinen Glauben. Der wahre Glaube braucht einen Anker, einen Bezugspunkt. Und das sind die Verheißungen, die Gott uns in seinem Worte gegeben hat. Als erstes müssen wir anerkennen, dass im Alten Testament alle Verheißungen mit Bezug auf Erlösung, auf das erste Kommen des Herrn, auf das zweite, auf die verschiedenen Kommen des Herrn Bezug genommen wurde. Wenn Dr. Larkin richtig gerechnet hat, gibt es 333 Hauptverheißungen, die mit dem Heilsplan unseres Gottes verbunden sind. 109, so hat er gezählt, sind bei dem ersten Kommen Christi erfüllt worden. Alles war vorausgesagt. Sogar Johannes der Täufer war ein Angekündigter, ein verheißener Prophet. Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Maleachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Er wird den Weg vor mir her bereiten. Als die Zeit erfüllt ward, kam der Engel Gabriel zu Zacharias in den Tempel, Lukas Kapitel 1, und sagt ihm: Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn haben, dem sollst du den Namen Johannes geben. Er wird vor dem Herrn einhergehen und das im Geiste und in der Kraft des Elia, um dem Herrn den Weg zu bereiten, um dem Herrn ein wohlgefälliges Volk zu schaffen. Und er wird die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Lukas 1, Vers 16 und 17. Hier die Frage: Glaubst du, wie die Schrift sagt? Glaubst du, glauben wir, was Gott gesagt hat? Oder glauben wir an dem, was Gott gesagt hat, vorbei? Das ist der Punkt. Der Punkt besteht einfach darin, dass Gott uns jetzt wirklich zu seinem Wort, zu seinem Willen, zu seinem Heilsratschluss zurückbringt, weg von allen Meinungen und Deutungen der Menschen. Mit Bezug auf den Tag des Herrn, der ja kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, hat Gott wirklich die Verheißung gegeben. Und dafür trage ich keine Verantwortung. Gott hat die Verantwortung übernommen. Als er sagte: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Dann muss Gott, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, über seinem Wort wachen. Dann muss er das, was er verheißen hat, erfüllen. Wenn Menschen es nicht glauben können, dann zeigt es nur, dass sie sich noch nicht in den Heilsratschluss Gottes einordnen ließen. Und vor allen Dingen, lasst mich das sagen, wenn wir nicht glauben, was Gott in seinem Wort gesagt und verheißen hat, dann redet Gott nicht mit uns. Gott kann nur mit uns reden, wenn wir ihm Gehör schenken. Warum steht denn in Offenbarung 2 und 3 siebenmal, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt? Warum weissagte der Prophet Jesaja, mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Das Herz haben sie verstockt. Und deshalb die Mahnung, verstocket eure Herzen nicht, wenn der Herr redet und wenn er sein Wort offenbart. Um diesen Teil zu beenden, Gott hat sein Wort gehalten. Wir alle wissen, was der Tag des Herrn ist, was er sein wird. Sonne wird den Schein verlieren, der Mond sich in Blut verwandeln, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Jesaja Kapitel 13 von Vers 6, Joel Kapitel 3, Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 20 und bis hin zu Petrus, 2. Petrus, 3. Kapitel Vers 10, kommen aber wird der Tag des Herrn, bis hin zu Offenbarung 6, 6. Siegel vom 12. Vers. Sonne wird sich verfinstern, der Mond den Schein verlieren. Ehe das geschieht, und das geschieht bald, wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen. Keiner weiß Tag und Stunde, aber alle, die mit der Belehrung und Verkündigung vertraut sind, wissen, dass wir jetzt in der Endzeit leben und dass biblische Prophetie sich wirklich vor unseren Augen erfüllt, und zwar in allen Bereichen. Wenn nun unser Herr im Matthäusevangelium 17, Vers 11, die Verheißung aus dem Alten Testament im Neuen Testament als zukünftig bestätigt hat, dann glaube ich das. Ich glaube, was der Herr gesagt hat. Und er spricht, wahrlich, Elia kommt und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und damit alles auf 2 oder 3 Zeugen gegründet ist, spricht der Herr noch einmal in Markus 9, Vers 12, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel von Vers 17, von der Zeit der Erquickung, die Gott geben würde, und dass Jesus Christus im Himmel bleibt, bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, wie Gott es durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Wer ist der Mensch, der Gott widersprechen möchte? Wer ist der Mensch, der sich das Recht herausnimmt, zu sagen, lieber Gott, das darfst du so nicht machen. Gott handelt souverän. Und dann steht geschrieben, wenn er einen Propheten sendet, dann werden alle, die den Propheten aufnehmen, den Lohn eines Propheten empfangen. Ja, das hört sich gut an. Also, ich bin damit sehr einverstanden. Wenn Gott jemand sendet und hört, Johannes 20, Vers 21. Nach der Auferstehung, nachdem unser Herr seine Jünger 40 Tage belehrt hatte, sprach er: Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eine göttliche Sendung, eine Fortsetzung, eine Weiterführung der Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums, bis die Gemeinde herausgerufen, abgesondert, gereinigt und geheiligt wurde. Und Bruder Schmidt hat es ja vorgelesen, in der Zeit Esras und Nehemias sind sie aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Und Kyros, der Perserkönig, sagte: Alle, die ihr zu seinem Volke gehört, kehrt nach Jerusalem zurück und baut das Haus eures Gottes wieder auf. Das ist doch der Punkt. Wir bauen doch keine Gemeinde. Unser Herr spricht in Matthäus 16: Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es geht doch heute gar nicht um einen Gemeindebau, sondern dass wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dass er die Glieder seines Leibes wirklich aus Gnaden zusammenfügen kann. Und da sind wir schon bei den drei Punkten: Erlösung auf Golgatha, es ist vollbracht. Die Schuld der Menschheit getilgt, Gott und die Menschen sind versöhnt. Und dann kam der zweite Teil, die Todesüberwindung. Und dazu möchte ich aus Hosea 13, Vers 14 lesen. Hosea 13, Vers 14. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Hölle? Mitleid ist meinen Augen verborgen. Jesaja 25. Jesaja 25. Hier lesen wir: Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall auf der Erde tilgen, denn der Herr hat es verheißen. Er hat es verheißen und er hat es getan. Psalm 22, uns allen geläufig, uns allen bekannt, beginnt mit dem Ausspruch: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zweiter Teil von Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Wir könnten weiterlesen, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Sacharja 12, Vers 10. Wenn nämlich der Herr sich nach Vollendung der Gemeinde seinem Volke Israel offenbaren wird, dann werden sie auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie wehklagen und werden weinen, weil es geschehen ist. Aber es geschah ja um ihretwillen, es geschah um unseretwillen. Sacharja 12 von Vers 9. Und geschehen wird es an jenem Tage, da werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Sodann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt haben. Denkt an Johannes 19, Vers 37, denkt an Offenbarung 1, Vers 7, und alle Augen werden ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Es musste so sein. Unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Im Propheten Jesaja 25 lasen wir, er wird den Tod für immer aufheben. Und in Offenbarung 21 lesen wir, und der Tod wird nicht mehr sein. Offenbarung 21, Vers 4. Und wird alle Tränen aus unseren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und keine Trauer, kein Klagegeschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Der Herr spricht, siehe, ich mache alles neu. Es beginnt mit dem neuen Bund. Im Alten Testament hat Gott verheißen, Jeremia 31, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist, ein neues Leben. Matthäus 26, von Vers 26, spricht unser Herr, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Brüder und Schwestern, der neue Bund ist rechtskräftig geworden. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Aber dazu gehört jetzt die Beschneidung unserer Herzen. Und dazu möchten wir einige Bibelstellen lesen, um uns vor Augen zu führen, dass Golgatha mit dem alten Menschen abschließt, mit unserer Vergangenheit, dass die Sünde getilgt wird, und zwar so, als hätten wir nie in unserem Leben gesündigt. Jesaja 1, und wäre eure Sünde blutrot, sie soll schneeweiß werden. Und Gott spricht durch David in Psalm 32, Vers 1 und 2, der dir all deine Sünden vergibt. Vielleicht lesen wir den Vers, damit wir ihn ganz genau so haben, wie er tatsächlich geschrieben steht. Psalm 32. Hier haben wir die Verbindung zu Römer, dem vierten Kapitel. Psalm 32, Vers 1 und 2. Wohl dem, dessen Missetat vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Und jetzt kommt's. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen Geist kein Falsch wohnt. Ein wiedergeborener Mensch kann nicht falsch sein. Ist unmöglich. Weil er mit der Wahrhaftigkeit Gottes, mit dem neuen Leben durchdrungen ist. Es ist einfach so, ihr könnt es nachlesen, in Römer, dem vierten Kapitel, hat ja Paulus darüber gesprochen, er hat David erwähnt, Paulus hat auch Abraham erwähnt und uns vor Augen geführt, was im Alten Testament die Beschneidung am Leibe bedeutete, nämlich der Bund mit Gott. Wer sich nicht beschneiden ließ im Alten Testament, hat den Bund mit Gott bewusst gebrochen. Lesen wir zuerst hier aus Römer, dem vierten Kapitel. Römer 4, Vers 7. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht anrechnet. Er kann sie uns nicht mehr anrechnen, weil unsere Schuld und Sünde auf das Lamm Gottes gelegt wurde. Jesaja 53 von Vers 1 eigentlich bis zum letzten Vers beschreibt unseren Herrn auf dem Wege über Gethsemane nach Golgatha. In Vers 10 in Jesaja 53 steht: Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen. Wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben, und der Wille des Herrn soll durch ihn geschehen. Es ist vollbracht. Johannes 19 hat es unser Herr ausgerufen. Jesaja 53, Vers 11. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden, und seine Erkenntnis wird als Gerechter, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Ihre Verschuldungen auf sich lädt. Zweiter Teil von Vers 12. Er wird Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat. Sein Leben in den Tod hingegeben hat. Wir gehen zurück zu den ersten Kapiteln im Propheten Mose. Welches Tages du davon essen wirst, musst du des Todes sterben. Und also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen und alle Friedhöfe legen ein recht gutes Zeugnis davon ab, dass die Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, auch irgendwann sterben, und deren Hülle wird dann begraben oder zum Friedhof gebracht. Wir haben es vorher gelesen, der Tod wird nicht mehr sein. Aber hier ist der Punkt. Der Tod hat mit dem ersten Teil, der uns betraf, abgerechnet. Unsere Schuld, unsere Sünde, unser Getrenntsein von Gott, alles, 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 ward auf das Lamm Gottes gelegt. Und Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. Doch dann kommt der zweite Teil, die Auferstehungskraft, die lebendig machende Kraft, die offenbar geworden ist, dass der sterbliche Leib die Unsterblichkeit angezogen hat, der vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat, wie es mit uns gemäß 1. Korinther, dem 15. Kapitel, bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, geschehen wird. Wir müssen aber durch diese drei Etappen tatsächlich geistlich durchgehen. Wir müssen es persönlich erleben. Die Versöhnung mit Gott, die Vergebung, die Gnade und das Heil. Und dann kommt der zweite Teil. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Da ist die Kraft Gottes, die in der Erlösung offenbar geworden ist, durch die Auferstehung bestätigt worden, weil unser Herr sagen konnte: Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen. Nur um die Verse hier noch zu lesen, im 1. Korinther, im 15. Kapitel, Vers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch alle in Christus wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder in seiner Abteilung als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft, danach das Ende, wenn er Gott dem Vater das Reich übergeben wird. Hier haben wir die genaue Einteilung als erstes Christus und dann die, welche sein Eigentum sind, die ihm angehören, die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden. Aber da kommen wir schon zu dem ganz wichtigen Punkt in Römer, dem 8. Kapitel, haben wir es im 11. Vers mitgeteilt bekommen, Römer 8, Vers 11. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Das ist die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft. Wir könnten dazu das Wort lesen, das Petrus geschrieben hat, dass er dem Leibe nach getötet, aber im Geiste hinuntergegangen ist. 1. Petrus, 3. Kapitel, Vers 18 und 19. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen, der am Leibe, am Fleische, zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt nach dem Geist. Im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt und so weiter. Hier haben wir die beiden Bereiche. Der eine, dass Christus für uns gestorben und dass wir mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben sind, Anteil an der Erlösung haben. Und das lesen wir im 2. Kapitel. Und hier kommen wir in Kürze zu dem ganz wichtigen Teil. Galater 2, Vers 19. Ich meinerseits bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt noch lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier haben wir einen sehr wichtigen Punkt. Nur wer mit Christus sich selbst gestorben, seinen eigenen Wegen, seinem eigenen Willen, das eigene Ich wirklich in den Tod gegeben hat. Nicht mehr Recht zu haben oder zu bekommen, sondern Gott Recht zu geben. Der alte Mensch kann das nicht. Nur ein wiedergeborener Mensch kann sich in den Willen Gottes fügen. Und wenn Paulus im 1. Korinther, dem 2. Kapitel schreibt, wohl im 14. Vers, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes gar nicht annimmt. Er kann sie nicht annehmen. Das sind zwei ganz verschiedene Bereiche. So haben wir es ja in unserer Zeit, dass Menschen mit dem Worte Gottes umgehen, dass sie sich darüber stellen und dass sie lehren, ohne von Gott gelehrt worden zu sein. Ohne einen göttlichen Auftrag, ohne göttliche Inspiration und Offenbarung sagen sie alle, was sie wollen. Und das ist dann Christentum in der Vielfalt. Und so bilden sie eine Einheit. Unser Herr bildet eine ganz andere Einheit. Amen. Johannes 17, 23. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir so zu vollkommener Einheit gelangen. Nicht Einheit im Weltkirchenrat unter Rom, nicht Einheit von Religionen und Kulturen, Einheit mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nur in ihm hat sich der lebendige Gott der Menschheit geoffenbart und nur er und nur er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In diesen Tagen gedenken wir ja an das, was auf Golgatha geschah, an die Auferstehung, an die Himmelfahrt, an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das alles gehört zusammen. Das alles ist die Erlösung und der Segen, den Gott der Gemeinde in Christus geschenkt hat. Und nur so verstehen wir Epheser 1, dass Gott uns mit jedem geistlichen Segen, den es in der Himmelwelt gab und gibt, in Christus Jesus gesegnet hat. Und da sind wir alle zu kurz gekommen. Das müssen wir zugeben. Und wir sind jetzt auf dem Wege, Gott zu erleben. Auf dem Wege in den Glaubensgehorsam hineingeführt zu werden. Wir alle haben begriffen, dass die Gnadenzeit sich dem Ende naht. Wir alle haben begriffen, was Matthäus 25 alles in sich birgt. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Wir haben alle begriffen, was es bedeutet. Zur Mitternacht geschah der Weckruf. Und wir alle haben ihn gehört, denn die Endzeitbotschaft schließt den Weckruf mit ein. Den Weckruf, das Wachrütteln. Menschen reden von Erweckung und von Erweckung. Wir brauchen die Erweckung, die uns als Braut mit dem Bräutigam verbindet. Amen. Die uns die Verheißungen des Bräutigams vor Augen führt und dass wir sie in unserem Herzen aufnehmen können. Also nicht, wie wir alle in dem größten deutschen Magazin gelesen haben, dass die Menschheit mit dem christlichen Glauben vertraut gemacht werden muss. Was ist heute christlicher Glaube? Alle Denominationen sind christlich. Wenn ich das hier heute erwähne, ich hatte es nicht vor, aber was haben die Christen gemacht, die sogenannten Christen? Was geschah in all den Kreuzzügen? Was geschah in all den Scheiterhaufen wo Millionen und Millionen durch die Christenheit, ja, schöne Christenheit. Brüder und Schwestern, es gibt Menschen, die haben die Natur Kains. Die müssen einfach töten. Sie nennen sich Brüder, aber im Grunde genommen sind zwei verschiedene Ursprünge. Und wenn wir bis zu Ismael und zu Isaak gehen, Ismael war ein natürlich gezeugter Sohn. Und Isaak ein nach der Verheißung gezeugter. Und das ist der große Unterschied. Gott hat Menschen auf Erden, die auf gleiche Weise gezeugt wurden und werden, wie der Sohn Gottes gezeugt und dann geboren wurde. Zuerst das Wort der Verheißung. Maria glaubte, der Heilige Geist überschattete sie und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Genauso gibt es Menschen, die Gottes Wort als göttlichen Samen in sich aufnehmen, im Glauben aufnehmen, und der Heilige Geist kommt über jeden, der glaubt. Zu Maria, o selig, die du geglaubt hast, die du geglaubt hast. Der Glaube ist verbunden mit der Verheißung. Und die Verheißung ist verbunden mit der Erfüllung. So geht es uns bis auf den heutigen Tag, bis in alle Einzelheiten, in den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Noch den Gedanken der Beschneidung des Herzens, damit die Bundesschließung Gottes mit uns unser persönliches Erlebnis werden kann. In 1. Mose 17 hat Gott mit Abraham verhandelt. Er hat ja Verheißungen gegeben, aber dann hat er einen Bund geschlossen und dieser Bund war dazu gedacht, ein ewiger Bund zu sein. Ich lese nur ein paar Verse, den Rest, den ganzen Inhalt könnt ihr ja später lesen. 1. Mose 17, Vers 2. Ich will einen Bund zwischen mir und dir stiften und dich überaus zahlreich werden lassen. Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder. Gott aber redete weiter mit ihm. Brüder und Schwestern, uns fehlt diese Hingabe, diese Ehrfurcht. Die Ehrfurcht, wenn Gott durch sein Wort mit uns redet. Abraham fiel auf sein Angesicht und Gott redete weiter und redete weiter. Er glaubte und bezeugte seine Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, der sich ihm geoffenbart hat. Und hier haben wir den Punkt. Nach der Auferstehung hat unser Herr sich denen geoffenbart, die an der Erlösung teilhatten, die erlöst waren, die Gottes Gnade persönlich erlebt haben, gemäß 1. Korinther 15, über 500 Brüdern auf einmal. Denn unser Herr hatte ja gesagt, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Und nach seiner Auferstehung hat sich der Herr denen geoffenbart, die ihm geglaubt haben und seine Gnade erlebt haben. In Vers 7, in 1. Mose 17, ich will meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deine mit Völkern machen, und zwar einen ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Einen ewigen Bund. Vers 9. Weiter sagte Gott zu Abraham, was dich aber betrifft, so sollst du den Bund mit mir halten. Ägypten. Du samt deinen Nachkommen nach dir, Geschlecht für Geschlecht. Jetzt kommt das Zeichen. Dies aber ist mein Bund, den ihr halten sollt und der zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir besteht. Alles Männliche soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Dann kommt die Beschreibung. In Vers 13 lesen wir, ja, beschnitten soll werden sowohl der in deinem Hause Geborene, als auch der für Geld gekaufte Knecht. Darin soll mein Bundeszeichen an eurem Leibe bestehen, als ein ewiges Bundeszeichen. Jetzt kommt's. Ein unbeschnittener Männlicher, aber der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten worden ist, ein solcher Mensch soll aus seinen Volksgenossen ausgerottet werden. Meinen Bund hat er gebrochen. Man könnte hier weiterlesen, um auf den Sündenfall zu kommen und warum die Beschneidung notwendig geworden ist. Ich lese dazu nur die beiden Stellen. Die eine noch aus dem Mose, wo der Mann Gottes davon spricht, dass die Beschneidung ein Bestandteil der Gesetzgebung war. 5. Mose, 10. Kapitel. 5. Mose, 10. Kapitel. Und hier lesen wir nur Vers 12 und auch Vers 16. Um die Überleitung von der äußeren Beschneidung zur Beschneidung des Herzens zu sehen und zu geben. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Doch nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und immerdar auf seinen Wegen wandelst und dass du ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dienst. Und dann Vers 16. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und zeigt euch nicht länger halsstarrig, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große und starke und furchtbare Gott, der die Person nicht ansieht und sich nicht bestechen ließ. Hier haben wir die Überleitung von der äußeren Beschneidung zur inneren Beschneidung. Gehen wir zu Römer, dem 2. Kapitel, zu Römer, dem 2. Kapitel. Hier schreibt Paulus durch den Geist geleitet von Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist, und die Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein. Amen. Nicht nach dem Buchstaben. Das Lob eines solchen Menschen kommt dann nicht von Menschen, sondern von Gott. Die Beschneidung des Herzens, so dass der Zugang von Gott aus gewährleistet ist. Hier in Römer, dem 4. Kapitel, haben wir noch einmal die Bezugnahme auf das, was Gott mit Abraham gemacht hat und ihm als Bundesschließung und Siegel schenkte. Römer, 4. Kapitel, Vers 11. Und das äußere Zeichen der Beschneidung empfing er dann als Siegel für die Glaubensgerechtigkeit, die er im Zustande der Unbeschnittenheit besessen hatte. So sollte er der Vater all derer werden, die ohne Beschneidung glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit angerechnet wird. Dann Vers 12. Und der Vater der Beschnittenen, nämlich derer, die nicht nur infolge der Beschneidung ihm angehören, sondern die auch in den Fußtapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham schon in unbeschnittenem Zustande besaß. Es sind einfach so herrliche Worte. Man könnte sich immer wieder neu darin vertiefen und Gott einfach danken, dass wir unter der Verkündigung des Wortes die wirkliche Beschneidung erleben dürfen, dass alles, was da im Wege ist, weggenommen wird, so dass Gott freien Zugang zu uns und wir zu ihm bekommen. Im Galaterbrief hat Paulus das noch einmal in ganz gewaltiger Weise zusammengeführt. Galater, dem 6. Kapitel von Vers 14. Mir aber soll es nicht beikommen, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist und ich für die Welt. Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern nur auf eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln, über die komme Frieden und göttliches Erbarmen über das Israel Gottes. Die in den Fußtapfen des Glaubens und des Gehorsams wandeln. Wir müssen es immer wieder betonen und lass es mich noch einmal als Zusammenfassung wiedergeben. Im Neuen Testament wie im Alten geht es um den Glauben, der mit dem Gehorsam verbunden ist. Ungehorsam ist immer noch wie die Sünde der Zauberei und Unglaube wie Abgötterei. So steht's im Samuel geschrieben. Der Ungehorsam war das Verderben Israels. Ungehorsam und Unglaube vereinigten sich und der Götzendienst, der Abfall, nahm seinen Lauf, so dass Gott der Herr sagen musste, wenn ihr den Göttern der Völker dienen wollt, dann bitteschön, geht in all die Völker, dort könnt ihr ihren Göttern dienen. Und das war der Fluch, den sie auf sich geladen haben, weil Gott der Herr gesagt hatte, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Und in seinem Lande, im Lande der Verheißung, haben sie Götzendienst getrieben und das konnte Gott nicht ertragen. Es war das Land Gottes und Israel das Volk Gottes. Und so wie Präsidenten und Kanzler und Regierungen bestimmen, wie es in einem Lande zugeht, so hat Gott das Recht zu bestimmen, wie es in seinem Reiche zugeht. Wir haben uns zu unterordnen, ob es uns gefällt oder nicht. Und hier ist wieder der Punkt. Nur wer mit Christus gestorben ist, wer nicht selber lebt und mit Argumenten auftaucht, mit dem kann Gott reden. Und dem wird der Arm des Herrn geoffenbart, der wird den Willen Gottes erfahren und sich unter Gottes Wort beugen können. Folgendes ist uns vorgestern in Berlin passiert. Wir hatten ja eine Taufe angekündigt und nach der Versammlung kommt eine ältere Dame, wohl ursprünglich aus Russland oder aus irgendeinem Teil der ehemaligen Sowjetunion, und sagte: Bruder Frank, ich will mich taufen lassen, aber ich habe mit meinem Pastor gesprochen und der Pastor hat mir gesagt, es steht geschrieben, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also keine zweite Taufe mehr, nur eine Taufe. Du bist als Säugling getauft worden, du bist besprengt worden, also bitte keine zweite, eine Taufe genügt. Könnt ihr euch das vorstellen? Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass Menschen, die von Gott angesprochen werden, nicht mehr mit Fleisch und Blut sprechen, sondern auf das hören, was der Herr zu sagen hat. Denn die Heilige Schrift in Epheser 4, Vers 5, davon spricht ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Dann meint sie die biblische Taufe, die eine biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Dann kann man sagen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es können nicht alle Leute kommen und sagen, ja, unsere Taufe ist die eine Taufe. Und Besprengung ist gar keine Taufe. Allein das griechische Wort Baptizo bedeutet untertauchen. Johannes hat im Jordan untergetaucht. Philippus hat im Kämmerer untergetaucht. Beide stiegen in das Wasser und er taufte ihn. Eine Taufe bedeutet, mit Christus begraben zu werden. Und hier ist der Punkt. Bitte nicht böse sein. Der alte Mensch wehrt sich. Der wehrt sich einfach, der kann sich dem Willen Gottes einfach nicht beugen. Der bäumt sich auf. Warum denn? Warum? Warum? Ja, warum? Weil Gott es gesagt hat. Amen. Nämlich Markus 16,16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das sind die Worte unseres Herrn. Jetzt darf auch niemand kommen und sagen, ja, ich glaube, aber mit der Taufe, das leuchtet mir nicht ein. Ich sage euch eins, wenn wir vom Geiste Gottes erleuchtet werden, dann leuchtet es uns ein. Und dann widersprechen wir nicht mehr, sondern dann gehen wir zum Wasser. Warum hat Paulus in Römer, dem 6. Kapitel, sehr deutliche Worte in Verbindung mit der Taufe gebraucht? Römer, 6. Kapitel, von Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, in seinen Tod hinein getauft worden sind, und wir sind deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferstanden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich der Auferstehung sein. Auch unser Herr sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. In der ersten Predigt am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde. Und bitte denkt daran. Petrus hatte die Schlüssel des Himmelreiches. Nicht irgendein Schlüssel, der da irgendwo an einem Gewand hängt, sondern den Schlüssel, die Schlüssel des Himmelreiches, den Zugang zu Gott, zu seinem Reich, zu den Geheimnissen. Und er war der Mann der ersten Stunde, hat die erste Predigt gehalten und die Volksmenge fragte, was müssen wir tun? Und die Antwort war, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen, und zwar mit Blick und mit der Gewissheit, dass die Sünden vergeben sind. Vergebung ist durch das Blut des Lammes. In der Taufe bestätigen wir, dass wir die Vergebung der Sünden im Glauben aufgenommen haben. Amen. Dazu könnte man viele Bibelstellen lesen, sogar Lukas 24, Vers 47, dass in seinem Namen Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden soll. In der Apostelgeschichte, es steht überall geschrieben. Also, wer wirklich gläubig geworden ist und sich selber gestorben, mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben und wie Paulus es erlebt, nun lebe nicht mehr ich, nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. Ich habe mich Gott unterordnet, ich habe die Gnade Gottes erlebt, ich möchte in seinem Willen erfunden sein, ich möchte glauben und gehorsam in Harmonie in meinem geistlichen Leben erfüllt sehen. Und so kommen wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dann hat niemand anders Recht als Gott allein, und Rechthaberei ist dann auch nicht mehr am Platze. Dann geben wir alle Gott Recht und beugen uns unter seine gewaltige Hand, damit sein Wille in unserem Leben geschehen kann. Wenn wir die drei oder sogar die vier gewaltigen heilsgeschichtlichen Ereignisse zusammenfassen dürfen, Golgatha, dort, wo unser Herr unsere Schuld und Sünde getragen, dort, wo er ausgerufen hat, als er deinen und meinen Platz einnahm. Wir waren die von Gott Verworfenen, von Gott Verlassenen, von Gott Getrennten. Er nahm unseren Platz ein. Unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Wer will das ablehnen? Darum ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Und die Heilige Schrift bezeugt es, Johannes 3, im letzten Vers, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Ebenso in 1. Johannes, dem 5. Kapitel, Vers 10 und 11, allein im Sohne Gottes haben wir das ewige Leben. Deshalb steht geschrieben, dass alle, die ihn aufgenommen haben, das Recht bekamen, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Hier steht's, schwarz auf weiß, 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 10 und 11. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in ihm als wahr bestätigt. Und dann lesen wir weiter. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, denn er hat ihm Zeugnis, dass Gott über seinen Sohn abgelegt hat, keinen Glauben geschenkt. Und dies Zeugnis lautet, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Also nicht eine christliche Religion, nicht eine christliche Lehre, sondern Jesus Christus als Herrn, als Erlöser aufnehmen, die Gnade persönlich erleben, mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, in der Taufe mit ihm begraben, zu einem neuen Leben hervorgebracht, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann sehen wir die Himmelfahrt unseres Herrn, der ja vorher sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Seine Auferstehung ist doch die Garantie für meine Auferstehung. Seine Leibesverwandlung ist die Garantie für meine Leibesverwandlung. Es geschah doch für mich. Alles geschah für uns. Und auch seine Himmelfahrt ist die Garantie, dass wir hinaufgenommen werden, wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen zu holen, wie in vielen, vielen Bibelstellen nachgelesen werden kann. Und dann kam das Pfingsterlebnis, wo das Leben Gottes, die Kraft Gottes in die erlöste Gemeinde hineingelegt wurde, damit die Gemeinde jetzt der Leib des Herrn ist und dass Gott weiterhin durch die Gemeinde wirken kann, bis sie ihre Vollendung auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi aus Gnaden erleben wird. Schließen wir mit der herrlichen Verkündigung, dass Gott Verheißungen gegeben hat, dass er uns seinen Knecht und Propheten gesandt hat, Bruder Brenhem war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich möchte nicht darauf eingehen, was alles aus seinen Aussprüchen gemacht wird, auch Menschenverherrlichung wird gemacht. Wir haben mit all den Entgleisungen, mit all den Deutungen nichts zu tun. Wir gehen nicht über das Zeugnis der Schrift hinaus, denn so steht es als Warnung direkt geschrieben. Paulus schreibt es an die Korinther, 1. Korinther, 2. Kapitel, dass wir nicht über das geschriebene Wort hinausgehen. Ich meinte 1. Korinther, 4. Kapitel, Vers 6 und hier der zweite Teil. Damit ihr an uns das Wort verstehen lernt, nicht hinausgehen über das, was geschrieben steht. Und ich denke nicht daran. Warum? Warum soll ich über das hinausgehen, was geschrieben steht? Gott ist ein Gott seines Wortes. Und wir danken ihm dafür, dass wir wirklich unser eigenes Wissen und Wollen, unser eigenes Ich, alles in den Tod geben konnten. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Und heute wollen wir uns Gott dem Herrn einfach weihen und ihn darum bitten, dass er uns nicht nur Erlösung und Vergebung, Gnade und Heil, sondern neues Leben durch den Geist gewirkt in uns hervorbringen kann, so dass wir mit Wahrhaftigkeit mit Paulus bezeugen können. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. dann ist kein Argument mehr, keine Widerrede mehr, dann ist nichts mehr. Nur noch Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort, Übereinstimmung miteinander und göttliche Harmonie kehrt in den Leib des Herrn zurück, sodass wir alle zur Einheit des Glaubens gebracht werden. So wird es in der Vollendung sein und Gott wird sein Wort bestätigen. Er wird Großes tun, er wird Himmel und Erde bewegen. Das Schönste und Größte ist noch vor uns. Amen. Gott wird Herrliches vollbringen. Auch dazu könnten wir viele Bibelstellen lesen. Unserem Herrn und Erlöser, der uns so geliebt und sein Leben für uns gegeben, in den Tod gegangen, um den Tod zu besiegen, und bei seiner Wiederkunft wird er den Tod verschlingen in den Sieg. Und dann, wie Paulus ausgerufen hat, geht's in Erfüllung. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat, auch über den Tod. Jesus Christus ist der Sieger und sein Sieg ist unser Sieg. Denn so steht es geschrieben, der Glaube, der schriftgemäße Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Brüder und Schwestern, seid nicht traurig, unser Herr ist auferstanden. Er hat uns erlöst, wir dürfen sein Eigentum sein und er wird uns weiterführen, bis wir zum völligen Glauben und völligen Gehorsam aus Gnaden kommen und dann vom Glauben zum Schauen gelangen. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. In Jesu heiligem Namen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Vielleicht singen die Schwestern uns noch ein Einladungslied zum Herrn hin. Und dann werden wir zum Gebet aufrufen, alle, die Gebet wünschen, die werden wir dann darum bitten, ihre Entscheidung für den Herrn zu treffen. Vielleicht haben wir ein schönes Lied, das noch zur Einladung gesungen werden kann. Bitte. Bist du bereit? Ja.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke. Herrlich in weißem Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich in weißem Gewand. mehr geblieben. Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben. Dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Dankeschön. Wir möchten bei der Schar dabei sein. Ehe wir bieten, wollen wir die Häupter neigen, die Herzen öffnen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir haben sein Wort gehört, haben von der äußeren und der inneren Beschneidung, von der Bundesschließung, von Vergebung, von Versöhnung gehört. Auch davon ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wir sind noch in dieser Welt, gehen unseren Berufen, unserer Tätigkeit nach, leben ein normales, vernünftiges Leben. In unserem Herzen sind wir Gott geweiht. In unserem Herzen sind wir dem Himmel näher als der Erde. Und oft singen wir: Von der Erde reiß mich los, mache